Guten Abend. Oh, hier haben wir was verloren. So, ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Einige bekannte Gesichter, manche auch neu, die mit dabei sind. Gerade für die, heute zum ersten Mal da sind, ein kleiner Recap. Also was wurde denn gestern so hier gesagt? Wir befinden uns im Galaterbrief, wie es schon erwähnt wurde. Wir haben uns gestern Galater 1 und 2 angeschaut. Heute werden wir uns 3 und 4 anschauen. Und in Galater, den Kapitel 1 und 2, da geht es ganz viel um die Person von Paulus. Wer ist er eigentlich? Warum nennt er sich überhaupt Apostel? Weil er hat eigentlich Jesus gar nicht, also als Jesus vor Tod und Auferstehung, hat er Jesus gar nicht gekannt, sondern erst danach. Also wie kann er einer von den Aposteln sein? Er erzählt er von seiner Berufung, wie er dem leibhaftigen Auferstandenen begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus. Und das so seine Apostelizität quasi begründet, dass er auch ein Apostel sein darf. Und dann war das ganz große Thema, was wir uns gestern angeschaut haben, da werden wir heute auch noch mal ein bisschen reingehen, die Frage Gesetz und Evangelium oder Gesetz und Gnade. Und der Paulus ist im Galaterbrief wirklich sehr eindeutig. Ich habe es gestern ja schon gesagt, mit keiner einzigen Silbe wird das Wort Gesetz oder Werk im Galaterbrief positiv verwendet. Jedes Mal, wenn er eins von diesen beiden Wörtern benutzt, ist es immer negativ gemeint. Er trennt ganz massiv zwischen Evangelium und Gesetz und sagt, man kann nicht durch das Gesetz gerecht werden. Das Gesetz wird dich verdammen. Davon ist er ganz überzeugt und nur Jesus und der Glaube an Jesus kann retten. Und genau das haben wir uns angeschaut. Heute wird er uns noch eine Begründung dafür liefern, warum der Glaube auch so viel besser und so viel richtiger ist wie das Gesetz. Genau, aber das war so ein bisschen das, was wir uns gestern angeschaut haben. So, ich hoffe, jetzt seid ein bisschen up to speed, falls ihr gestern nicht da gewesen seid. Und die, die gestern zwischendurch eingeschlafen sind, wissen jetzt auch wieder, was da noch passiert ist. Gut, jetzt gehen wir weiter rein. Habe ich zum Anfang eine kleine Story mitgebracht. Genau, ich kann sie auch hier sehen. Ich sollte vielleicht noch anschalten, das wäre auch gut. So, jetzt müsste es funktionieren. Umsonst gerecht heißt der Abend heute gestern. Umsonst Christ, heute umsonst gerecht. Kennt ihr das Ding noch? Wer hat so ein Ding noch gehabt? Jetzt müssen sich die Alten outen. aber ihr kennt eine andere Aussage. Früher, da war alles besser. Die Aussage kennt ihr wahrscheinlich, gell? Und mein Schwiegervater und mein Vater auch, die haben mir vor allem eingebläut, dass früher auch die Sachen besser waren. Also nicht nur die Menschen oder die Gesellschaft oder die Welt oder wie auch immer, sondern auch die Dinge. Früher, das, was du früher im Baumarkt einkauft hast, das hat noch richtig Qualität gehabt. Heute, da kaufst du nur so Glump. Das ist so eine typische Aussage von meinem Schwiegervater, die ich mir gefühlt jeden zweiten Tag anhören darf. weil das quasi alles, das ist alles nichts mehr, alles schlecht. Und mir kommt immer so dieses, was ist das, Nokia 210 oder keine Ahnung, was das Ding ist. Das Ding, wenn ihr das zu Hause habt, ist wahrscheinlich immer noch aufgeladen. Also so, der Akku, der geht niemals leer. Das Ding, das kannst du von einem Hochhaus runterschmeißen, da kannst du danach noch Snake drauf spielen. Das Ding, das funktioniert immer. Die sind einfach grundstabil, diese Handys gewesen. Heute fliegt dir so ein Ding runter, da hast du direkt die Spider-App installiert, weil gar nichts mehr tut. Also so, das ist wirklich tatsächlich noch eine andere Qualität. Dieses Prinzip, dass früher die Dinge besser und richtiger waren, das ist tatsächlich ein Konzept, das uns in unserer heutigen Zeit eigentlich schwerfällt, so wirklich zu glauben. So auf so einem lustigen Level mit so einem unkaputtbaren Handy, da können wir das vielleicht noch irgendwie nachvollziehen. Aber die Antike ist tatsächlich von diesem Gedankengang wirklich voll. Nämlich das, was alt ist, das hat sich bewährt, das hat Bestand. Und das, was neu ist, das ist nicht so gut, weil das hat sich noch nicht bewährt. Und dieser Gedankengang, der festigt so die ganze antike Gesellschaft, die ganze Welt, die eigentlich vor uns war. Und der Gedanke, dass das Neuere, das mit dem besseren Update, das Bessere ist, das ist eigentlich ein Gedanke, den wir erst in der Moderne gelernt haben. Mit Updates, mit neuer Technologie, mit Technologie, die sich nach vorne entwickelt, die eine Gesellschaft optimiert und so Sachen. Das ist eigentlich etwas, das erst in der Moderne kommt. Das ist eigentlich ein relativ neuer Gedanke. Früher hat man eher mit dem Modus gearbeitet, das Alte, das, was sich bewährt hat, das ist das Wahre und das Gute. Und das Neue, da ist man erstmal ein bisschen skeptisch. Und diesen Gedankengang, den werden wir heute wieder entdecken bei Paulus, weil der treibt ganz massiv seinen Blick auf Christus an und auch seine Wertschätzung dem Glauben gegenüber. Wir gehen rein, Galater 3, die Verse 1 bis 9. Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, den Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständlich? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Erkennt daraus, die es glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Das ist das große Motiv von Galater 3 und auch teilweise von Galater 4, die Story von Abraham. Wir werden nachher noch mal mehr über die erfahren, aber hier erfahren wir schon mal ein paar kleine Dinge. Abraham ist eine Figur aus dem Alten Testament und er wird so als der Urvater des Volkes Israels gesehen. Quasi, es gibt ja dreimal Bünde im Alten in Israel, quasi, wo das Volk Israel noch mal näher zusammengefasst wird sozusagen. Du hast quasi Abraham, Isaak und Jakob, das sind jeweils immer Nachkommen. Und Jakob ist dann derjenige, der einen neuen Namen bekommt, der mit Gott ringt, der mit Gott kämpft. Israel. Und er ist quasi der Enkel von Abraham und Abraham ist der Erste, der diese Verheißung bekommen wird, dass in deiner Nachkommenschaft das Volk Israels sein wird. Aber jetzt geht der Paulus noch auf eine Verheißung ein, die der Abraham davor bekommt. Und diese Verheißung ist eben, dass in dir gesegnet werden alle Nationen. Und das ist ein Vers, der dem Volk Israel schon immer quer im Magen liegt. Weil ihr wisst es vielleicht auch, das Volk Israel geht davon aus, dass sie das erwählte Volk sind. Also sie sind die Gesegneten. Sie sind die Erwählten. Wie soll also der Segen, der eigentlich durch das Volk Israel weitergegeben wird, zu allen Nationen kommen? Weil wir sind doch die Gesegneten, wir sind doch die Auserwählten. Und das ist eine Verheißung, die immer relativ schwierig war. Die wurde dann ausgelegt im Volk Israel mit dem Gedanke, ja, durch unseren guten Gehorsam Gott gegenüber werden die Leute sehen, dass wir den rechten Gott auf unserer Seite haben und sie nicht. Das kann man so sehen und das stimmt auch wahrscheinlich zu einem gewissen Punkt, aber wenn ihr euch das Alte Testament durchliest, ist das eher eine Fail-Geschichte im Volk Israel, weil die werden am Ende ins Exil geführt, weil es überhaupt nicht funktioniert, weil sie Könige haben, die nicht an Gott glauben und nicht gottesfürchtig sind. Also von daher ist das gar nicht so wirklich die Realität, die später auch das Volk Israel treffen wird. Und deswegen, diese Verheißung ist immer schon eine, die quer liegt, die irgendwie nicht so ganz leicht greifbar ist. Und hier sagt jetzt der Paulus, in Jesus erfüllt sich diese Prophezeiung. Nämlich, als Jesus am Kreuz stirbt und die Sünde auf sich nimmt, stirbt er nicht nur für das Volk Israel, sondern für die Schuld der ganzen Welt. Und weil er in dieser Segenslinie Abraham steht, weil er wahrscheinlich diese Segenslinie Abraham sogar erfüllt, deswegen sind tatsächlich in Abraham alle Nationen gesegnet, weil sie alle durch den Glauben an Jesus gerecht werden können. Uns fällt es manchmal, glaube ich, heute schwer, das auch so ein bisschen zu appreciaten, weil wir halt so irgendwie mit Kirche und Glaube schon in unserer deutschen Gesellschaft so viel zu tun haben. Aber wir sind einfach irgendwelche Barbarenvölker gewesen zu dem Zeitpunkt. So. Und bei uns hat sich niemand geschert. Die haben hinten im Wald gewohnt oder hinterm Wald gewohnt. So. Da hat sich keiner für interessiert. So. Aber Gott schon. Gott hat einen Plan, auch dass irgendwann dieses Evangelium zu uns kommt. Und tatsächlich sogar relativ früh in der Kirchengeschichte kommt hier schon der Glaube auch, was wir heute Deutschland nennen, damals noch einzelne Fürstentümer und Barbarenstämme waren. Ich habe schon gesagt, wir gehen gleich nochmal zurück zu Abraham. Jetzt kommt nochmal ein kurzer Einschub von Paulus, wo er nochmal auf ein anderes Thema eingeht, was ich mega spannend finde und was ich gespannt bin, ob ihr das schon mal so gehört habt. Die Verse 10 bis 14. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Sehr düstere Worte, die hier kommen. Hier ist von einem Fluch die Rede. Da hat man gleich so Horrorfilm-Vibes irgendwie am Start, wenn man so denkt, ein Fluch. Ich weiß nicht, ob ihr Horrorfilme guckt. Ich bin zu arger Schisser, um sowas zu gucken. Aber was ist dieser Gedanke hier hinter dem Fluch? Das hat nämlich nichts mit irgendeinem Horrorfilm zu tun. Sondern es geht aufs Alte Testament zurück. Im Alten Testament, vor allem im 5. Mosebuch, gibt es zwei große Kapitel von den Segens- und von den Fluchworten. Ich habe sie sogar aufgeschrieben, 5. Mose 27 und 28, dort finden wir die Segens- und Fluchworte. Und da geht es quasi darum, dass zu dem Volk Israel gesagt wird, hey, wenn ihr das Volk Kanaan einnehmt, wenn ihr dort hineingeht und ihr werdet dort mit verschiedenen Dingen konfrontiert sein, dann seid ihr gesegnet, wenn ihr, und dann kommen quasi diese ganzen Gebote, die sie einhalten sollen, wenn ihr keine anderen Götter anbetet, wenn ihr meine Gebote einhaltet, wenn ihr die Frieden untereinander einhaltet, wenn ihr euch auch an die Kultvorschriften haltet, die Dinge esst, die euch vorgegeben habt, die ihr essen dürft und die Dinge nicht esst, die ihr nicht essen dürft, wenn ihr euch reinhaltet. Also ganz viele unterschiedliche Vorgaben. Und dann werdet ihr Segen erleben. Und der Segen im Alten Testament ist häufig was auch ganz Praktisches, Materielles gedacht. Also zum Beispiel, dass einfach die Dinge, die man anbaut auf dem Feld, auch gut gedeihen und gut wachsen, dass man gut von der Ernte leben kann, dass man nicht krank wird, sondern dass man gesund bleibt, dass man lange leben darf. Das sind häufig so ganz praktische Dinge und ganz praktische Bilder, die in diesem Segen so auch ein Stück weit da dahinter stehen. Und dann gibt es aber noch ein anderes Kapitel. Und dieses andere Kapitel legt quasi dann all diese Dinge, die positiv formuliert worden sind, auf die Negativseite und sagt, aber wenn du das nicht machst, wenn du nicht mich anbetest als deinen Gott und wenn du meine Gebote nicht einhältst, wenn du den Frieden nicht lässt, wenn du dich nicht an die Reinheitsvorschriften und an alle anderen Gebote legst, dann liegt der Fluch auf dir. Und dann gibt es quasi noch verschiedene Dinge, die da erwähnt werden, vor allem auch sehr schlimme Taten, zum Beispiel, wenn jemand jemanden umbringt oder auch wenn jemand Ehebruch begeht. Das sind nämlich im alten Bund, im alten Israel, im Alten Testament Dinge gewesen, die den Tod nach sich gezogen haben. Jemand, der quasi diese Dinge getan hatte, der musste damit rechnen, dass er getötet wird. Und der Gedanke ist quasi hinter dieser Aussage, verflucht ist, wer am Holze hängt, ist quasi so, dass die Leute, die eine todeswürdige Sünde begangen haben, wie zum Beispiel Ehebruch oder Mord, die wurden dann an den Marterpfahl gehängt und wurden an diesem Pfahl hingerichtet. Und quasi die Leute, die an diesem blutrünstigen Bild, an diesem Urteil der Menschen vorbeigelaufen sind, haben dann gesagt, aha, guck, diese Person hat einen Fluch auf sich gezogen, deswegen hängt diese Person am Holz. Verflucht ist, wer am Holze hängt. Das war quasi eine Aussage, die Leute über die zum Tode verurteilten Menschen gesagt haben. Okay? Das ist quasi das Bild, mit dem Paulus jetzt hier arbeitet. Und jetzt passiert was unfassbar Krasses. Und das geht so tief. Also ich bin beeindruckt von Paulus, was er aus dem Alten Testament rausziehen kann. Und jetzt sagt er, diese Aussage, verflucht ist, wer am Holze hängt, ist eine Verheißung auf Jesus. Er sagt, Jesus am Kreuz ist der Verfluchte. Er ist der zum Tode Verurteilte. Verflucht ist, wer am Holze hängt. Und er sagt quasi, weil das Gesetz muss eingehalten werden und das Gesetz, das nicht eingehalten wird, zieht diesen Fluch nach sich. Das heißt, irgendwer muss diesen Fluch auf sich ziehen und die Leute, die denken, sie könnten durch das Gesetz gerecht werden, ob sie es wissen oder nicht, weil sie das Gesetz nicht einhalten können, ziehen sie immer automatisch den Fluch auf sich und leben plötzlich unter diesem Fluch. Und jetzt sagt er, Jesus nimmt diesen Fluch für dich und für mich auf sich. Er wird zum Verfluchten und wir wissen das auch heute, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Das ist das Evangelium und ich finde es so mega stark, wie Paulus es einfach aus dem Alten Testament rauszieht. Also wir lesen jetzt diese Sachen und sagen so, ah ja, okay, geil, Paulus, sehr interessant. Aber der hat es ja geschrieben, der hat ja kein anderes neues Testament gehabt, was er lesen konnte. Ich habe ja gestern gesagt, der Galaterbrief ist wahrscheinlich mit das älteste Dokument des Neuen Testamentes. Das heißt, all diese abgefahrenen Gedanken, die wir hier drin lesen, die hat der sich die hat er irgendwie selber rauslesen müssen. Und wir haben ja schon gesagt, er war 3 Jahre im Praktikum in Syrien und dann nochmal 14 oder 11 Jahre im Theologiestudium, wo er all diese Dinge aus dem Alten Testament rausgräbt und das 5. Mosebuch durchliest und dann auf diese Stelle stößt und merkt, verflucht ist, wer am Holz hängt. Ja krass, Christus stirbt am Kreuz, ja. Er ist also der Verfluchte, der quasi diesen Fluch auf sich nimmt für mich. Ihr merkt, das treibt mich an. Ich finde das so cool. Es ist so stark, wie der Paulus hier diese tiefen Erkenntnisse aus dem Alten Testament einfach rauszieht und die uns hier weitergibt. Ich mag sie noch mit einer anderen Story versuchen, greifbar zu machen. Es gibt eine berühmte Geschichte aus dem Konzentrationslager Auschwitz, dem größten Vernichtungslager des Zweiten Weltkriegs der Nazis. Und dort gibt es folgende Story, dass ein polnischer Geistlicher namens Maximilian Kolbe, der war dort drin, weil er Juden geholfen hat, vor dem Holocaust zu flüchten. Und er selber ist dann nach Auschwitz gekommen als katholischer Priester. Und Auschwitz hatte das Problem zu einer gewissen Zeit, dass dort immer wieder Leute aus dem Vernichtungslager abgehauen sind. Und die Nazis haben sich eine sehr perfide Methode ausgedacht, wie sie dafür sorgen können, dass Leute nicht mehr aus Auschwitz ausbrechen. Und zwar haben sie es so gemacht, jeder Häftling hatte ja eine Nummer, das wisst ihr vielleicht, die haben die immer auf dem Arm tätowiert gehabt. Und die haben quasi dann so viele Leute, wie abgehauen sind, quasi willkürlich Nummern gezogen und diese Leute einfach vor den Augen aller anderen hingerichtet. Einfach als Abschreckungsmethode, dass keiner mehr flieht, weil dann stirbt vielleicht irgendjemand von deinen Familienangehörigen oder wie auch immer. Das war quasi so ihre Strategie dahinter. Und das ist quasi wieder passiert, es sind wieder Leute abgehauen und dann wurden eben wieder diese Nummern geworfen und dann trifft es einen Familienvater, der mit seiner gesamten Familie inhaftiert war. Der hieß, also den Namen kann ich leider nicht gut aussprechen, Franciszek Gajowniszczek, irgendwie sowas. Also ich kann kein Polnisch, wenn jemand Polnisch kann, tut mir sehr leid, dass ich das gerade nicht gut gesagt habe. Den trifft es, diesen Familienvater. Der ist, wie gesagt, mit seiner ganzen Familie da. Die sind alle in Auschwitz inhaftiert, auch jüdische Wurzeln gehabt. Und als es diesen Familienvater trifft, passiert Folgendes. Der Maximilian Kolbe registriert es und er meldet sich, dass er den Platz für diesen Familienvater einnimmt. Und das passiert tatsächlich. Die Nazis lassen das durchgehen und richten diesen Geistlichen hin. Er sagt halt, ich habe keine Familie. Ich bin alleine auf dieser Welt und er stirbt anstelle von diesem Familienvater. Und wir wissen diese Story nur, weil eben dieser Familienvater mit seiner ganzen Familie wirklich auch überleben wird. Also er hat ihm wirklich auch das Leben gerettet. Die als Familie haben tatsächlich Auschwitzes Vernichtungslager überlebt. Und ich finde, das ist so ein starkes Bild dafür. So ein todeswürdiger Fluch hängt über einem Leben. Und dann gibt es jemanden, der aufsteht und sagt, that's my job. Den Fluch nehme ich auf mich. Und der Paulus sagt, das ist Jesus. Jesus hat diesen Fluch für jeden auf sich genommen. Und jetzt wird er uns ein bisschen erklären, wie wir denn jetzt diesen Segen, weil der Fluch ist weg und jetzt liegt unendlich großer Segen, offen, frei, verfügbar da. Wie können wir diesen Segen jetzt für uns in Anspruch nehmen? Und da nimmt uns jetzt Paulus mit auf die Reise. Galater 3, 15 bis 20. Brüder, ich rede nach Menschenart. Selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, so dass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung, dem Abraham, aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht ein Mittler von einem, Gott aber ist nur einer. Jetzt geht er quasi einen Gedanken weiter. Und er sagt also, Abraham hat ja die Verheißung bekommen, dass er durch den Glauben gerecht wurde. Das ist diese Story mit Abraham ist 100 und seine Frau knapp 100 und sie kriegen quasi diese Verheißung, ihr werdet noch einen Sohn bekommen. Und dann wisst ihr vielleicht die Story, die Sarah, die lacht dann und das wird dann quasi ihr Name, weil sie gelacht hat, weil sie es nicht glauben kann, wie sie mit 100 noch Mutter werden soll. Und der Abraham aber glaubt diese Verheißung, die er von Gott da empfängt, obwohl es biologisch unmöglich ist. Und dieser Glaube daran, dass Gott dieses Wunder tun wird, darüber wird dann gesagt, dieser Glaube, der wird dem Abraham zur Gerechtigkeit angerechnet werden. Und diese Stelle ist sehr merkwürdig, das ist komisch, warum reicht da dieser Glaube aus? Weil, wie gesagt, das Alte Testament, wenn wir es dann auch später weiterlesen, ist voll vom Gesetz. Und das Gesetz einzuhalten, das ist das Entscheidende, das ist das, worum es geht. Aber hier wird quasi klargestellt, der Abraham hat diese Glaubensverheißung empfangen. Und jetzt sagt der Paulus hier, und das erinnert euch vielleicht an das Nokia-Bild von ganz von Anfang an, 430 Jahre bevor das Gesetz dem Mose gegeben wird am Berg Sinai, hat der Abraham diese Glaubensverheißung bekommen. Das heißt, die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt, ist für den Paulus historisch betrachtet älter wie die Gerechtigkeit, die durch das Gesetz kommt, weil die kommt eben 430 Jahre später. Und deswegen sagt er, das müsst ihr wieder in das antike Mindset euch reindenken, in der Antike, das Alte ist immer das Bessere, das Neuere ist immer das Schlechtere. Und jetzt spielt er genau auf diesen Punkt an und er sagt doch, wenn die Glaubensverheißung älter ist, dann ist das doch die Wahre und das Gesetz 430 Jahre später, das ist das Update, aber das Update ist kein Update in seinem Blickwinkel, sondern das ist das Neue, aber nicht das Alte. Weil ihr müsst euch vorstellen, als quasi der christliche Glaube auf den Weg kam und quasi wie so eine Art Update für das antike Judentum daherkam, weil es kommt ja aus dem Judentum heraus, haben halt viele gesagt, diese neumodische Sekte da, was wollen die denn? Bleib mir fort davon. Die Leute wollten davon nichts wissen, weil sie dachten, das ist halt irgendwas Neues. So, aber dieses Neue, das wollte man ablehnen, mit dem wollte man nichts zu tun haben. Und der Paulus versucht jetzt quasi das Argument auf den Kopf zu drehen und zu sagen, nee, Freunde, die Gerechtigkeit durch Glauben, die ist eigentlich viel älter wie das Gesetz, weil es knüpft direkt an Abraham an und ist deswegen so viel glaubwürdiger wie die Gerechtigkeit, die durch das Gesetz kommen würde. Und das finde ich einfach krass. Ja, der Paulus, vielleicht gehen wir da nochmal zurück, der hat ja auch nochmal so eine krasse exegetische Blüte drin, also finde ich so crazy. Da spricht er über, kann er noch Singular und Plural, sorry, muss ich mit Deutschunterricht jetzt plagen, aber Einzahl und Mehrzahl. Und da sagt er quasi, hier steht ja nicht Mehrzahl, also wie in mehrere Nachkommen, weil das würde man erwarten, wenn es quasi um das ganze Volk Israel gehen würde, weil das sind ja viele, die dem Abraham nachfolgen werden, sondern er sagt hier, da ist doch der Singular wird hier benutzt. An dieser alttestamentlichen Stelle ein Nachkomme. Und er sagt quasi, dass hier merkwürdigerweise der Singular benutzt wird, ist auch wieder ein Beweis dafür, dass das eine Prophetie ist, eine Vorhersage, die sich dann später erst in Jesus Christus erfüllen wird, weil er ist der eine, der kommen wird und der dann quasi diese Verheißung so erfüllen wird. Und wir müssen auch sagen, dass dieser Gedanke, den der Paulus hier hat, auch etwas ist, was wir später wiedererkennen müssen, was auch in unserer Geschichte ein ganz wichtiges historisches Ereignis ist. Ja. Kennt ihr den Typ da? 2017 haben wir den zu Tode gefeiert, den Martin Luther, da gab es 500 Jahre Reformationsjubiläum. Kann ich auch verstehen, wenn man damit nicht so viel anfangen konnte, vor allem wenn man damals noch jünger war, man sich gedacht, ja, bleib mir fort mit Martin Luther, ist schon lange tot. Aber tatsächlich das, was er entdeckt hat, hat heute mit dem, was wir heute gelesen haben, extrem viel zu tun. Wir sind vorhin über eine Stelle drüber gestolpert, das ist der Vers, der zwar nicht im Galaterbuch, aber der kommt im Römerbrief auch nochmal drin vor, der den Martin Luther wirklich so zu seiner Reformation bringt. Das ist ein Habakuk-Vers aus dem Alten Testament. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und dieser Habakuk-Vers, wie gesagt, der kommt hier im Galaterbrief drin vor und in Römer 1, Vers 17. Dort wird er auch nochmal verwendet. Und da erklärt der Paulus, dass aus dem Glauben die Gerechtigkeit kommt. Und in der Zeit von Martin Luther war ja die katholische Kirche so ganz stark und da hat sich wieder eine gewisse Werksgerechtigkeit eingeschlichen gehabt. Und heute finden wir das vielleicht manchmal merkwürdig, weil wir so denken, Das Neue Testament ist doch voll von, dass man nur durch Glauben gerecht wird und nicht durch Werke. Wie konnten die damals das anders glauben? Ich versuche es dir mal zu erklären. Die haben nämlich auch an diesen Vers geglaubt, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Aber im Mittelalter hat man diesen Vers folgendermaßen verstanden. Weil der ist tatsächlich im Griechischen, in dem er da geschrieben ist, gar nicht so leicht zu übersetzen. Das ist eine recht komplizierte grammatikalische Konstruktion. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, hat im Mittelalter Folgendes bedeutet. Wenn du quasi gerecht bist, also wenn du durch dein Handeln zu einem gerechten und guten Mensch geworden bist, der nach dem Willen Gottes lebt und dem Willen Gottes nachstrebt, dann wirst du belohnt für deine Gerechtigkeit, dass du, weil du jetzt schon gerecht bist, dann aus Glauben leben darfst. Okay? Du bist quasi schon, weil du ein guter Mensch bist, gerecht durch dein gutes Handeln und dann wirst du belohnt dafür, dass du jetzt aus Glauben leben darfst. Ich merke, ihr habt ein paar verwirrte Gesichter. Geht mir auch so, weil wir den Vers heute so gar nicht mehr lesen. Aber wenn man einfach nur den Vers liest, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, kann man das tatsächlich so lesen. Weil man kann ja sagen, der Gerechte, der schon gerecht ist, der darf, weil er gerecht ist, aus Glauben leben. Aber heute drehen wir den Vers um und wir sagen, er wird gerecht, weil er aus Glauben lebt. Und das ist das, was Martin Luther in diesem berühmten Turmerlebnis hat. Er hat den Vers immer so gelesen, wie man Mittelalter gelesen hat. Ich muss gerecht sein und dann werde ich belohnt und darf aus Glauben leben. Und er liest diesen Vers in diesem Turmerlebnis und es fällt ihm wie Schuppen von den Augen und er sagt, nee, das ist ja genau andersrum. Ich bin gerecht in dem Moment, wo ich akzeptiere, dass ich aus Glauben leben muss und nicht selber gerecht werden kann. Okay? Das ist die große Erkenntnis von Martin Luther. Und das ist das, was die Reformation kickstartet. Und deswegen sind wir heute noch evangelisch. Und so. Also, weil er diesen krassen Eröffnungs- oder Offenbarungsmoment hatte, das zu erleben. Und wie gesagt, die Reformation ist eine der wichtigsten geschichtlichen Momente, auch für die deutsche Geschichte und so. Ein unfassbar wichtiger Moment und auch für die gesamte Kirchengeschichte. Weil er eben hier etwas wieder erkennt, was schon der Paulus erkannt hat. Und er knüpft hier wieder bei dem Paulus an, der das auch hier im Galaterbrief und auch im Römerbrief reinhämmert wie nichts anderes. Du kannst nicht durch das Gesetz gerecht werden. Es ist nicht möglich. Du kannst nur aus Glauben gerecht werden. Und sobald du versuchst, durch das Gesetz gerecht zu werden, dann hast du eigentlich den Fluch wieder auf dich gezogen. Er hat ja auch gesagt, keiner von uns kann das ganze Gesetz einhalten. Er als Top-Pharisäer, der super fromm gelebt hat, der sich da an alles gehalten hat, nicht mal er hat es hinbekommen. Und er sagt quasi, sehr demütig, er sagt quasi, wenn ich es schon nicht geschafft habe, schaffst du es auch nicht. Das ist so seine Logik. Und deswegen probier es gar nicht erst. Du kannst nicht durch das Gesetz rechnen, du kannst nur durch den Glauben gerecht werden. So, wir gehen weiter. Verse 21 bis 29. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Auf keinen Fall. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt. Eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus Jesus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. So, hier waren ein paar witzige Wörter mit drin. Also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus. Schön, gell? Es sind ein paar Erzieher unter uns. Ihr werdet hier erwähnt. Was ist hier gemeint? Bei manch anderen Übersetzungen steht vielleicht das Wort Zuchtmeister. Ich glaube, Luther schreibt Zuchtmeister an dieser Stelle. Und was ist das? Ich habe immer so gedacht, ja, okay, das heißt irgendwie so was nach dem Motto, irgendwie so ein das soll mich züchtigen, damit ich weiß, was gut ist und was falsch ist und so. Aber das ist alles falsch. Aber der Pädagogos ist tatsächlich das Wort, was im Griechischen da dahinter steht. Also der Pädagoge kommt tatsächlich von diesem Wort, Zuchtmeister, Erzieher. Das hier ist damit gemeint. Eine Art antike Nanny. Also, müsst ihr euch quasi vorstellen, im Römischen Reich war das so, ein Drittel der Gesamtbevölkerung des Römischen Reichs waren Sklaven. Also ein sehr großer Teil der römischen Bevölkerung im Römischen Großreich waren Sklaven. Das heißt, es waren Leute, die anderen gedient haben mit ihrem Leben. Und eine relativ privilegierte Rolle eines Sklaven war der sogenannte Erzieher oder Zuchtmeister, der Pädagogos. Das war nämlich der Haussklave, der nicht die Aufgabe hatte, irgendwelche krasse Feldarbeit zu machen oder auch im Haus irgendwie krass zu putzen oder zu kochen oder so, sondern dem seine Aufgabe war es, die Kinder zu unterrichten. Die Kinder quasi zu erziehen, aber da ging es mehr um Lehrinhalte zu unterrichten. Es gab damals ja nicht wirklich Schulen, gab es auch vereinzelt, aber nicht flächendeckend. Und die Aufgabe vom Pädagogos war quasi den Kindern rechnen, lesen, aber auch wie benehme ich mich in der Gesellschaft, was muss ich lernen, um ein Erwachsener zu werden. Also diesen Weg zum Erwachsenwerden zu begleiten. Das war die Aufgabe von einem Erzieher, ein Ermöglicher sozusagen. Und jetzt nimmt Paulus quasi dieses Bild, dieses Pädagogos, dieses Erziehers und bezieht es jetzt quasi auf das Gesetz und sagt quasi, das Gesetz ist nur ein Zuchtmeister auf Christus hin gewesen. Es war quasi nur derjenige, der diese Art des Erwachsenwerdens im Glaubens, den die Leute, das Volk Israel begleitet hat. Aber jetzt sind wir im Erwachsenenleben angekommen, im echten Leben. Und im echten Leben ist nicht mehr das Gesetz dasjenige, was mich anleiten darf und was mir nicht mehr sagen kann, ob ich verurteilt bin, ob ich richtig oder falsch bin, sondern Christus und der Glaube an Christus. Das ist das, was mich gerecht macht. Das ist das, was dafür sorgt, dass ich mit Gott in eine Beziehung leben kann. Das ist das, was mich in die Nähe Gottes hineinbringt. Er wird gleich noch ein paar mehr Bilder dafür benutzen, Sohnschaft und so weiter. Aber das ist ihm sehr, sehr wichtig. Das ist quasi der Zuchtmeister, der Pädagogos, der da ein bisschen so zum Ausdruck kommt. Und jetzt geht er nochmal, jetzt wird es richtig wild. Jetzt ist der Paulus in seiner Argumentationstirade völlig abgegangen. Wir haben es gerade schon gelesen. Und weil quasi wir alle in Christus sind und diesen Zuchtmeister und das Gesetz hinter uns gelassen haben, passiert jetzt auch was mit unserer Identität. Und das ist krass. Er sagt, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Was heißt das? Das Gesetz hat nicht nur die Aufgabe, mir zu erklären, was richtig und falsch ist, sondern das Gesetz hat ja auch die Aufgabe, mir zu sagen, wer ich eigentlich bin. Weil das Gesetz hat ja festgelegt und festgestellt, wenn du beschnitten bist und quasi aus jüdischer Abstammung kommst, dann bist du Teil von Gottes Volk. Also quasi das Gesetz hat mir gesagt, ich bin kein Heide, sondern ich bin Teil von Gottes Volk. Und diese Einteilung, die das Gesetz da vornimmt in Identitätsstrukturen, auch Sklave und Freier, auch Mann und Frau, diese Aufteilung in diese Identitätsstrukturen, die legt Paulus hier zur Seite. Im Glauben. Das ist schon ziemlich wild, oder? Das können wir gleich aufschreiben. Gender Mainstreaming. Was macht der Paulus da? Paulus ist woke. Ganz so schlimm ist es nicht. Werde ich euch gleich den Zahn ziehen. Aber das sind so Sachen, die man da gleich denken könnte. Das ist so krass, Alter. Paulus, also das ist schon ziemlich wild. Und ihr könnt euch auch vorstellen, die Leute, die haben Tollwut bekommen, als sie das gelesen haben, was der Paulus da schreibt. Das ist heute noch schwieriger, was der Paulus da schreibt. Die Leute damals, die sind da gar nicht drauf klargekommen. Weil das eine Form von Identität ist, die mir halt das Gesetz gibt. Es sagt mir, ob ich drin oder draußen bin. Es sagt mir, wer ich bin. Und er sagt quasi, wenn aber das Gesetz nichts mehr zu sagen hat, kann das Gesetz auch nicht mehr definieren, wer ich bin. Wir gehen jetzt mal nacheinander durch. Ich glaube, das wird von nicht so kontrovers zu ziemlich kontrovers. Also, fangen wir an bei Grieche und Jude. Diese Aufteilung, ich glaube, die können wir gut nachvollziehen. Das ist ja genau der Sinn hinter dem, dass Jesus für die Welt gestorben ist, dass die Nationen ebenfalls zu Gottes Volk dazugehören können. Das ist etwas, da arbeitet sich der Paulus in allen Briefen ab. Das ist mehr als eindeutig in seinen Briefen, dass er davon felsenfest überzeugt, diese Einteilung in Jude und Heide, die gibt es nicht mehr. Wir alle können Kinder Gottes sein. Wir können alle durch den Glauben an Jesus Christus zu diesem Gottesvolk dazugehören. Dann ein anderes Bild, was er gibt, und das finde ich krass, dass das aktuell auch wieder so ein Stück weit zurückkommt, tatsächlich komischerweise, ist Sklave und Freier. Ich habe es euch ja gerade eben schon gesagt, dass Sklaverei im antiken Römischen Reich tatsächlich sehr weit verbreitet war, auch im antiken Judentum auch sehr verbreitet war, aber wahrscheinlich hat es im Römischen Reich nochmal einen Peak erreicht, dass jeder dritte Bürger quasi tatsächlich auch versklavt war. Die Sklaverei, die dann später in Amerika passiert, diese moderne Sklaverei, die wir vielleicht auch damit assoziieren und verbinden, die ist tatsächlich was ziemlich anderes, weil die Sklaverei im Römischen Reich, da waren auch Leute, die gegen ihren Willen Sklaven waren, auch ein sehr hoher Prozentsatz, aber nicht alle. Auch ein gar nicht so unerheblicher Prozentsatz von Leuten, die damals in der Sklaverei waren, haben sich freiwillig in die Sklaverei verkauft, weil das war tatsächlich ein lukratives Element, um sehr viel Geld zu verdienen, um später dann nach 7 Jahren aus der Sklaverei freizukommen und so viel Geld zu haben, dass man selber dann gar nicht mehr oder seine Nachkommen gar nicht mehr Sklaven sein mussten. Das war tatsächlich ein Geschäftsmodell in der Antike, das funktioniert hat. Wenn wir das tatsächlich mit der Sklaverei, die wir aus der neueren Zeit dann und aus der Kolonisierung Amerikas und aus den Kolonialmächten in Afrika verbinden, das ist was anderes, weil dort wurden die Leute natürlich gegen ihren Willen einfach aus ihrem Heimatland weggerissen, auf ein Schiff gesetzt, nach Amerika gebracht, um dort unter menschenunwürdigen Bedingungen ausgebeutet zu werden. Und auch viele davon sind gestorben und das ist die große dramatische Geschichte auch der amerikanischen Geschichte. Das hat... Also es ist natürlich ein Stück weit vergleichbar, aber es ist schon noch mal ein bisschen eine andere Story, die man da auch erzählen muss. Und Christen sind ja auch die, die mit dafür sorgen, auch dass diese Kolonialmächte irgendwann aufhören und machen sich auch dafür dann stark, dass das nicht in der Moderne einfach ohnehin weitergeht. Nicht alle Christen. Und es gibt auch heute wieder Christen, die tatsächlich denken, man müsste diese Zeit wieder zurückdrehen. Also es gibt zum Beispiel den US-amerikanischen Pastor Douglas Wilson, google den bitte nicht, der ist tatsächlich der Auffassung, dass diese Geschichte aus die amerikanische Geschichte ist ja gar keine so schlechte Geschichte, weil diese Leute waren damals halt auch ungebildet und hatten halt auch nichts zu melden und es war okay, dass man die ausgebeutet hat. Wie kann man sowas Übles sagen als Theologe und als Pastor? Ist absolut katastrophal. Aber es gibt wieder einen Geist, auch in unserer westlichen Gesellschaft, der ernsthaft davon ausgeht, dass nicht alle Menschen gleich sind. Dass Menschen mit Migrationshintergrund, aus welchen Gründen auch immer, weniger wert wären wie Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben. Das ist absolut abartig und absolut falsch. Und hat nichts, absolut gar nichts mit der christlichen Botschaft der Bibel zu tun und mit dem Evangelium. Und da müssen wir auch mit Händen und Füßen dagegen wehren. Das sind gesetzliche Kategorien. Wenn man Menschen wieder unterteilt in verschiedene Klassen und verschiedene Kategorien. Nein, in Christus sind wir alle eins. Und jetzt kommen wir noch zur wahrscheinlich kontroversesten Stelle. In Christus ist nicht Mann und Frau. Wild, oder? Was bedeutet das jetzt? Wie gesagt, der Paulus, der ist für seine Verhältnisse ziemlich woke wahrscheinlich, aber nicht wahrscheinlich so, wie wir es heute damit verbinden würden, den Begriff. Der Paulus ist sicherlich kein Fan von irgendwie Gender Mainstreaming oder dass man Geschlechterrollen grundsätzlich komplett ignoriert oder abschaffen sollte. Sondern, man muss sagen, er spricht hier ja vom Gesetz. Gesetz und Evangelium. Und er sagt quasi, dass diese Einteilung in diese verschiedenen Klassen von dem, was die Religion von den verschiedenen Klassen verlangt hat, dass die nicht mehr zählt. Okay? Also Mann und Frau hatten vom Gesetz vorgeschrieben verschiedene Rollen und auch verschiedene Aufgaben, die sie quasi ausüben sollten. Also zum Beispiel Frauen konnten im Alten Testament keine Priester werden. Das war im Alten Testament einfach so festgelegt. Da waren die verschiedenen Geschlechterrollen eingeteilt. Das Gesetz hat klar gesagt, dieses religiöse Amt kannst du nicht ausüben. Und ich glaube, mit diesem Vers, den der Paulus hier sagt, hebelt er das auch aus. Weil er zieht den Gedanken eigentlich nur konsequent durch und sagt quasi, wenn das Gesetz diese Einteilungen nicht mehr macht, dann sollten wir auch in unserer Gemeinde diese Einteilungen nicht mehr machen. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum wir bei uns im LGV, aber auch im EC und auch in der Landeskirche nicht mehr einteilen und einen Unterschied machen zwischen den Ämtern, die Männer und Frauen in der Gemeinde annehmen können. Es gibt natürlich Gemeinden, die handhaben das auch anders und das respektiere ich auch. Aber grundsätzlich als Verbände ist es nicht unsere Haltung. Unsere Haltung ist, dass Männer und Frauen alle geistlichen Ämter gleich ausüben können, weil sie eben durch diese Auflösung der gesetzlichen Prinzipien auch mit aufgehoben werden, so dass das ermöglicht wird. Aber wie gesagt, können wir nachher auch gerne noch drüber diskutieren, falls ihr da anderer Meinung seid. Ich bin ein streitbarer Kollege, ich darf gerne mit mir diskutieren. So, genau, das ist so ein bisschen das, wie der Paulus eben jetzt diesen Gedanken so durchzieht und wie er auch eben dieses Loslösen vom Gesetz und dieses Annehmen des Glaubens beschreibt. So, jetzt bringen wir den Text noch zu Ende mit Galater 4. Da werden wir quasi nur bis Vers 20 lesen und die restlichen Verse, die heben wir uns dann für morgen auf. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Welt kam, sandte Gott seinen Sohn, die Fülle der Zeit kam, Entschuldigung, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der ruft Abba, Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr, Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf wie Christus Jesus. Also hier beschreibt Paulus quasi, er hatte irgendein Leiden, wahrscheinlich ein körperliches Leiden, das dazu geführt hat, dass er ziemlich elend aussah, dass er wahrscheinlich auch bettlägerig war. Und diese Krankheit hat quasi dafür gesorgt, dass er niemand Besonderes war. Man ihn eher verlacht hätte, dass der kommt mit seinem komischen Evangelium da ums Eck und ist selber krank, so nach dem Motto. Aber ihr habt mir trotzdem geglaubt, obwohl ihr mich in Schwachheit gesehen habt. Das ist das, was er hier gerade beschreibt. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Krasses Bild, gell? Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Gut ist aber allezeit im Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat, ich wünsche aber, jetzt bei euch anwesend zu sein, um meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Also hier klagt der Paulus sehr, sehr viel über das, was er gerade erlebt hat, weil er von den Galatern nichts Gutes hört, dass sie sich eben von diesem Evangelium wieder abgewandt haben. Und jetzt schreibt er so ein bisschen die Konsequenzen und ehrlich gesagt macht er jetzt quasi neue Kategorien auf. Nicht mehr Kategorien, die das Gesetz macht, sondern Kategorien, die entstehen abseits vom Gesetz. Und die zwei Kategorien sind Söhne, und da kann man auch Töchter einsetzen. Er schreibt hier zwar im Maskulinum, aber das liegt eben daran, dass Männer lesen konnten. Das ist der Grund, warum er schreibt. Heutzutage würde er wahrscheinlich Söhne und Töchter schreiben. Deswegen kann man das gut ergänzen da. Er spricht quasi von Söhnen und Töchtern und demgegenüber Sklaven und Sklavinnen natürlich. Und er sagt quasi, diese Gegenüberstellung von diesen beiden Begriffen, das sind eigentlich die neuen Kategorien. Und wenn du dich wieder unter das Gesetz stellst und versuchst, durch das Gesetz gerecht zu werden und dem Gesetz nachzueifern, dann gibst du deine Sohnschaft auf. Du hast die Möglichkeit, durch diesen Glauben und diese Glaubensverheißung Abraham durch Jesus Christus Sohn und Tochter Gottes zu werden und nicht ein Sklave. Und das ist schon ein krasses Wort, oder? So, das Volk Gottes, das quasi unter dem Gesetz gelebt hat, für ihn sind das nicht die Söhne und Töchter. Das sind zwar die Söhne und Töchter Israels, aber das sind nicht die Söhne und Töchter Gottes, solange sie sich nicht auf die Verheißung des Abrahams stellen und auf die Verheißung Abrahams berufen. Und er sagt quasi hier, wenn du dich aber darauf berufst, wenn das dein Herzensanliegen ist, wenn du wirklich glaubst, dann bist du Sohn, dann bist du Tochter. Und was er hier quasi macht, was ist der Glaube? Dieses Wort, das ist ein bisschen schwierig im Deutschen manchmal zu übersetzen, weil wir heute vor allem auch mit einem eher atheistischen geprägten gesellschaftlichen Bild so Glaube übersetzen mit, ich glaube halt, dass es Gott gibt. Das liegt halt daran, dass das Wort Glaube im Deutschen halt mehreres bedeuten kann. Aber das ist nicht das, was das griechische Wort Glaube, Pistis, bedeutet. Das ist weit davon entfernt. In der Bibel gibt es niemanden, der Atheist ist. Wenn der Bibel geschrieben wird von Glaube, das hat nie was bezogen auf gibt es Gott, gibt es Gott, nichts. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern das Wort Pistis, was da benutzt wird, kann viel besser übersetzt werden mit dem Wort Vertrauen. Eine vertrauensvolle Beziehung darauf, dass dieser Gott, der real ist, es gut mit mir meint, im Guten mit mir ist. Und das Glauben daran, das Vertrauen auf ihn, sein Leben ihm hinzulegen und ihm ganz zu vertrauen, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, das ist Glaube. Und er sagt quasi, wenn wir das machen, wenn wir dieses Vertrauen in diesen liebenden Gott hineinlegen, dass er es gut mit mir meint, dass er einen Plan mit meinem Leben hat, dass er mich segnen wird, aber dass er mich auch gebrauchen wird, wenn ich mich ihm wirklich zur Verfügung stelle. Das ist, wie wir in die Sohnschaft und in die Tochterschaft hineinwachsen, hineinkommen können. Und nichts anderes ist Jüngerschaft. Ich sage es mal so, nichts anderes ist EC, entschieden für Christus, ist genau das. Wenn wir das ernst nehmen und in diese Beziehung hineinwachsen wollen und dieses Vertrauen da wachsen lassen. Und ich will dir ehrlich sagen, ich bin auch jemand, der immer wieder da an Grenzen kommt. Immer wieder will ich dann doch auch wieder es selber gut machen, es selber richtig machen, weil ich so geprägt bin, weil ich das auch irgendwo in mir drin habe. Und das ist auch überhaupt nichts Schlechtes. Die Dinge, die Gott uns gut vorausgesagt hat, die auch im Gesetz stehen, die Werte, die da dahinter stehen, die sind überhaupt nichts Schlechtes und die sind gut. Aber wenn ich sie nicht schaffe einzuhalten, darf ich mich gleichzeitig auch nicht drüber verurteilen, weil ich werde so oder so nicht über mein Handeln oder Nichthandeln gerecht gesprochen, sondern immer nur durch den Glauben und durch das Vertrauen, dass er es gut mit mir meint und dass er einen Plan für mich hat. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Und das finde ich schon krass. Das ist das, was wir häufig mit dem Himmel beschreiben, das wir häufig mit ewigem Leben beschreiben. Das ist diese Erbschaft. Aber das Schöne ist auch, die Bibel verheißt uns auch, dass dieser Segen nicht erst auf uns wartet, wenn wir gestorben sind, sondern dieser Segen, dieses Erbe, das können wir auch heute, jetzt schon ergreifen. Und er sagt quasi, wenn du dein Leben verlierst, wenn du dein Leben hingibst für Jesus, dann empfängst du dieses Erbe auch jetzt schon. Und dieses Erbe wird sich aber, sorry, um euch enttäuschen zu müssen, nicht sich ausdrücken mit einem Bentley oder mit irgendeiner karibischen Insel, die dir dann gehört. Vielleicht ganz einzelne schon, aber die allermeisten nicht und wahrscheinlich auch nicht durch den großen Glauben, sondern durch einen guten Job. Das ist nicht das, um was es geht, sondern diese Dinge der Welt, die werden dir unschmackhaft, die werden dir uninteressant, weil das sind alles Dinge, die dir am Ende eigentlich nicht das Herz füllen können. Ihr kennt wahrscheinlich auch diese Leute, ich kenne diese Leute in meinem Umfeld, die alles auf Karriere gesetzt haben und sagen, ey, Hauptsache ich verdiene mal gut, Hauptsache ich bin mal richtig gut betucht, kann mir alles leisten, kann die Welt bereisen, kann mir jeden Spaß leisten, den ich nur irgendwie haben kann. Und es ist natürlich nachvollziehbar, das ist reizbar, dieser Gedanke. Aber jeden einzelnen reichen Menschen, den man fragt, ob der Reichtum sie glücklich gemacht hat, die werden dir sagen, nicht wirklich. Es gibt sogar eine Bertelsmann-Studie da dazu. Wer sind die glücklichsten Menschen in Deutschland? Das ist ganz spannend. Die glücklichsten Menschen in Deutschland sind nicht die Superreichen und auch nicht die Mittelreichen, aber auch nicht die Armen. Das sind auch nicht die glücklichsten. Die glücklichsten Menschen in Deutschland sind tatsächlich die Durchschnittlichen. Warum? Der Gedanke ist ganz einfach, weil wenn du arm bist, ist klar, dann machst du dir permanent Sorgen, ob es reicht. Das wird an dir nagen und das ist nicht ganz leicht, damit umzugehen. Das war eine weltliche Studie, also von daher, das muss man noch dazu sagen. Aber quasi, das wird dir wahrscheinlich nachgehen, das wird dir nicht so gut tun, ist zumindest die Aussage der Leute, die diese Studie gemacht haben. Es ist aber die spannende Frage, warum sind die Reichen nicht glücklich? Und das ist ein ganz einfacher Punkt. Sobald du ein gewisses Gehaltsgrenze durchstichst, trittst du plötzlich in Kreise hinein, wo es immer jemanden gibt, der mehr hat wie du. Und das wird dir, je reicher du wirst, nur noch mehr vor Augen gemalt, wie viel mehr du noch haben könntest, was du dir noch mehr leisten könntest. Dann hat der andere plötzlich eine Privatjet Und du denkst, ah, okay, gut, dafür reicht's nicht. Ah, scheiße. Und dann, wenn du aber den Privatjet hast, sagst du, aber der hat noch einen schnelleren Privatjet. Ah, dafür reicht's nicht. Scheiße. So, und dieses immer dem mehr nachstreben, weil man plötzlich in eine Riege mit hineingenommen wird, wo Leute plötzlich mehr haben, macht die Leute unglücklicher. Deswegen, die glücklichsten Menschen sind die, die Durchschnitt sind. Weil die allermeisten in Deutschland sind Durchschnitt und da fällt dir gar nicht auf, was die anderen haben, weil das hast du vielleicht auch. Fand ich eine spannende Studie. Und das zeigt uns, das ist nicht das, was einen glücklich macht. Und das ist auch, wo keine Verheißung drauf liegt. Es liegt eine Verheißung darauf, wenn wir unser Leben Jesus hinlegen und sagen, für dich, Jesus, will ich leben. Mit dir will ich unterwegs sein. Dir will ich mein Leben geben. Da liegt eine Verheißung drauf. Da stellt sich Gott dahinter. Und das werden wir auch in unserem Leben erleben. Und das werden wir auch merken, dass da ein Unterschied liegt. Und ich möchte da so, also genau, das war vorhin das, was ich euch noch gesagt habe, mit dem, wo er quasi so unter Fleisch und unter einem schlechten Bild dargestanden ist. Ich möchte noch mit einer persönlichen Story die Bibelarbeit heute abschließen. Ich habe euch ja erzählt, ich komme aus keinem christlichen Elternhaus. Und in dieser Zeit, als ich damals zum Glauben gekommen bin, hat sich ganz viel in meinem Leben verändert. Und ich hatte dann jemanden an meiner Seite, einen Mentor, der mir auf vielen Wegen auch geholfen hat, diesen Glauben zu finden. Und es war eine richtig gute Zeit. Der hat mir geholfen, was bedeutet es, Bibel zu lesen, dass man als Christ Bibel liest, dass man betet, dass man diese ganzen Dinge echt nimmt und ernst nimmt. Und das war eine wirklich coole Zeit. Aber dieser Mentor, der kam auch aus einer eher konservativeren Tradition, aus einer Brüdergemeinde. Und er war eben einfach von einer auch Religiosität so geprägt, in der er halt auch selber aufgewachsen ist, die schon auch immer noch sehr stark auf Frömmigkeit und auch auf das Gesetz geachtet hat. Und halt auch immer wieder diese Aussage, aber wenn du an Gott glaubst, musst du Gott auch gehorchen. Und ich weiß noch, diese Sachen, die hatte ich so in mir drin. Und er war mein Mentor, er hat mich im Glauben begleitet. Und ich habe diese Dinge auch für mich ernst genommen und habe gesagt, naja, das erklärt er mir und das stimmt ja. Und tatsächlich musste ich erst Theologie studieren, um an diesen Punkt zu kommen, dass ich gemerkt habe, dass das nicht das ist, wie die Bibel Glaube beschreibt. Die Bibel, vor allem Paulus, ist sehr, sehr, sehr eindeutig, dass nur der Glaube das Entscheidende ist und nicht das Gesetz. Und somit in dem Sinne, wie er es mir zumindest erklärt hat, auch nicht der Gehorsam. Aber verstehe mich nicht falsch. Gehorsam ist prinzipiell natürlich nichts Schlechtes. Wenn nämlich der Gehorsam bedeutet Disziplin, wenn er bedeutet, ich will wachsen im Glauben, ich will in meiner Jüngerschaft zu Jesus nachfolgen, ich will Liebe lernen, ich will Milde lernen, ich will Geduld lernen, ich will lernen, die Bibel zu lesen, ich will lernen, zu beten. Das sind alles Dinge, die richtig gut sind. Das sind Disziplinen, die ich mir antrainieren darf, wo ich auch Gott bitten darf, dass er mir die Kraft schenkt, dass ich darin hineinwachsen darf. Amen. Das sind alles richtig gute Dinge. Versteht mich nicht falsch. Aber nichts, gar nichts davon ist irgendwas, was den Blick Gottes auf mich verändern würde. Gott liebt mich da und liebt mich da. Völlig egal. Aber für mich selber, wenn ich im Leben vorankommen möchte, wenn ich Glauben lernen möchte, wenn ich Gott kennenlernen möchte, dann muss ich mich auf den Weg machen. Und dann kann ich nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, ja gut, der Glaube rettet mich halt, wenn ich mal sterbe und bis dann interessiert es mich nicht. Nee. Dann zeigst du nicht, dass dieser Glaube in dir wächst. Und dann hast du eigentlich auch nicht erkannt, dass der Glaube das Beste ist, was dir in deinem Leben passieren kann. Aber das ändert nichts an dem, wie Gott uns anschaut. Ob wir darin wandeln, ob wir gerade daran zerbrechen auch. Weil das gibt es auch, muss man sich auch ehrlich machen. Und diese Gesetzlichkeit, die hat mir mein Mentor nicht gut weitergegeben. Er hat mir quasi eher im Endeffekt gesagt, gehorche Gott, weil es kann sein, wenn du zu oft sündigst, dann ciao. Dann hat Gott irgendwann kein Interesse an dir. Und diese Gesetzlichkeit, die hat sich so ein bisschen in meinen Kopf irgendwo in mein Herz hineingefressen gehabt. Und ich habe richtig viele Jahre gebraucht, bis ich das mehr und mehr aus meinem Kopf und aus meinem Herzen verbannen konnte. Ich habe es euch ja gestern erzählt, dieser Gedanke zum Beispiel, dass man betet abends und man sich so dreckig fühlt vor Gott, weil man denkt, ich habe den ganzen Tag mich nicht nach Gott ausgestreckt, mich nicht für ihn interessiert. Quatsch, völliger Quatsch. Wenn du das denkst, dann bist du wieder unter dem Gesetz gefangen, weil du denkst, es würde um deine geistliche, spirituelle Handlung gehen. Nein, Gott liebt dich immer, Punkt, fertig, aus, Amen. Das ist Gott schnurzpieps egal in dem Sinne. Weil wenn er dich anguckt, sieht er eh nur Christus in dir. Aber für dich selber ist es das Beste, was dir passieren kann, wenn du in diese Jüngerschaft hineinwächst, weil du wirst merken, dass dein Leben anders wird, dass dein Mindset anders wird, dass dein Herz anders wird, dass diese Liebe zu Gott in dir wächst, dass diese Früchte, die Gott in dir wachsen lassen möchte, auch wachsen werden und die dich immer stärker in diese Jüngerschaft und diese Nachfolge hineinrufen. Deswegen entschieden für Christus. Nicht entschieden für Christus, weil wir glauben, dass wir quasi dadurch irgendwie gerecht werden würden, sondern weil wir quasi uns durch Entscheidung, durch Handlung quasi entscheiden werden, sondern wir glauben und weil wir glauben, sind wir entschieden für Christus. Das ist das Credo, um das es geht und das ist das, was der Paulus hier weitergeben möchte. Und falls du in diesem Punkt drin steckst, mag ich dich ermutigen, da mit Jesus ins Gespräch zu gehen, wie kann diese Gesetzlichkeit herauswachsen aus unserem Herzen? Dass wir uns nicht darüber verurteilen, sondern dass wir immer anerkennen können, wer wir in Gottes Augen sind. Geliebte Kinder Gottes, geliebter Sohn, geliebte Tochter. Amen. Ich spreche noch ein Gebet. Guter Herr, wir haben uns jetzt wieder 2 Kapitel Galaterbrief um die Ohren gehauen und da waren richtig viele Elemente drin. Aber danke, dass es so gute, echte, ehrliche Worte sind, die wir da drin finden können. Und auch Dinge, wo ich finde, die haben heute immer noch viel mit uns zu tun. Und es ist gar nicht so leicht, Gesetz und Evangelium auseinanderzuhalten. Auch für uns heute in der Gesellschaft, in der wir aufwachsen, in der wir leben, fällt es uns ebenfalls schwer. Aber du kannst die Erkenntnis wachsen lassen, was das wirklich bedeutet. Lass in uns aber auch diese Liebe zu dir wachsen. Lass in uns diese Leidenschaft der Nachfolge wachsen, all in zu gehen für dich. Nicht, weil wir dadurch dir besser gefallen würden, nein, sondern weil wir wissen, dass das der Sinn unseres Lebens ist. Für dich zu leben, für dich unterwegs zu sein, für dich Jugendarbeit zu machen, für dich in der Gemeinde zu stehen, für dich Mission zu machen. Aber auch Menschen mit Liebe zu begegnen, denen keiner mit Liebe begegnet. All das ist unser Auftrag. Und da lass uns als Söhne und Töchter Vorbilder sein im Glauben, die genau das umsetzen und das ansetzen. Weil wir befreit sind durch dich und aus Dankbarkeit heraus dir unser Leben hinlegen. Amen.